80er, 90er Megamix.
Der Vorarlberger der Woche. Der Podcast. Spannende Gäste aus dem Ländle. Im Talk mit Sandra Tasek.
Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Bei mir zu Gast eine wahre Vorarlberger Legende, kann man schon sagen. Markus Schwindsackl aus Lustenau. Markus, ich will da gar nicht viel vorwegnehmen. Stell du dir mal kurz vor, für was kennt man dich? Wo bist du bekannt? Was machst du so?
Also als Markus Michael Schwindsackl mit dem vollen Namen, der ja auch ein bisschen speziell ist, man sieht gern Schwinzi zu mir, bin ich im Ländle bekannt als Dachbodenpirat, was ich wirklich mit absoluter Leidenschaft mache, mit meinem Geschäft jetzt neu in Kennelbach, ist ein ehemaliger Kindergarten, also eine super Location und manche von euch kennen mich sicher auf der Sendung Bares für Rares Österreich, das immer am Servus TV läuft.
Super, schön, dass du da bist. Ich freue mich unheimlich. Und du bist nicht allein gekommen, du hast ein paar Raritäten aus den 80er und 90er Jahren mitgebracht. Was ist denn das alles?
Das ist ein Walkman aus den 80er Jahren. War natürlich absolute Pflicht, da warst du der Chef.
Ich feiere das, richtig cool.
Und das haben wir sogar laufen lassen, wenn es nicht gelaufen ist, einfach damit es gut ausgeschaut hat. Den habe ich mitgebracht, natürlich den Super Nintendo.
Oh, ich lieb's.
Und auch heute noch ist mein Klingelton auf dem Handy Super Mario.
Na.
Den habe ich noch mitgebracht, Skeleton auf dem Pantor. Das ist natürlich Kultspielzeug aus dem, ja, der ist 1981,
hast du vorhin 81, kurz gesehen.
Nicht, dass ich mich vertue.
Ja, dann ist das ja jetzt schon 43 Jahre alt.
Unglaublich, und, boah, ja. Und ein Kassettenrekorder.
Sehr cool.
Kassettenrekorder war Pflicht, weil du hast wirklich, bist du heimgeguckt, hast Radio gelosert und dann auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Und ja, wenn der Moderator dazwischen geredet hat, war es natürlich nicht so toll.
Ich fühle mich gerade ein bisschen schuldig. Immer auf die Songs drauf reden, wie können wir nur.
Und wenn man verliebt war, hat man natürlich gewisse Lieder 20 Mal zurückgespult und Wiedergabe.
Ich kenn's. Was war denn so dein Liebeskummer-Song damals?
Von Richard Marx.
Right Here Waiting. Oh, ja. Ich liebe den heute noch. Ich habe mir sogar vor kurzem so ein E-Piano gekauft und habe diesen Song gelernt, weil ich den so gern mag.
Es ist wirklich ein kultiges Lied. Und ich glaube, dass das nicht nur für mich als aus der Zeit, ich erlebe das immer wieder, dass so ganz junge diese Musik gern hören und auch die Qualität, wo das war, irgendwie nicht so schnelllebig.
Ja, und es kommt auch immer wieder alles. Also wenn du die neuen Künstler heutzutage anschaust, die greifen sehr, sehr gerne auf die alten Songs zurück.
Gern zurück. Und ich finde, dass neue Künstler, möchte keinem Unrecht tun, diese Songs nicht so langlebig sind.
Das stimmt.
Also die sind niemals, wie du gesehen hast, dass so ein Song nach 40 Jahren jedem die Gänsehaut aufzieht.
Ja,
und das ist schon cool.
Super. Wir fangen jetzt mal ganz von vorne an, Markus. Erzähl einmal, wie hat deine Karriere denn angefangen? Was hast du nach der Schule gemacht? Wie ist das losgegangen mit deiner Leidenschaft für Antiquitäten?
Nach der Schule habe ich ganz normal Lehre gemacht, als Maler und Anstreicher hat das noch geheißen, und Bodenleger. Bin dann auch zum Militär und nach dem Militär haben wir gedacht, ich möchte nicht mehr auf dem Bau arbeiten oder es ist doch nicht so mies. Und dann bin ich damals zu der Post gegangen.
Ehrlich, hast du Brief ausgedreht?
Natürlich, ich bin Beamter, Post, und ich habe keinen Brief ausgedreht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich Überlandspostfahrer war. Ich bin alle Postämter im Vorarlberg angefahren. Dort hat es noch sehr viele gegeben. Leider hat man sehr viele geschlossen inzwischen. Ja, und auf deine Frage mit den Antiquitäten, kennst du das, wenn du das gar nicht mehr sagen kannst? Das ist angeboren.
Okay.
Also ich weiß noch, als Teenager, als Kind, dass wenn andere Gebaren gegangen sind oder Fußballspieler, dass ich tatsächlich schon in die alte Hüse hinein bin. Und zu der Zeit sind viele leerstehende Gebäude gewesen. Da bin ich schon auf die Dachböden und habe das Zeug mitgenommen.
Okay. Und wie bist du denn nachher zu deinem Spitznamen Dachbodenpirat gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Ich bin dort gehockt und habe mir gedacht, wo ich die Idee kann oder mir das erfüllen möchte mit einem Geschäftle, habe ich mir gedacht, sie heißen alle Trödelstube, Antik, sie heißen Omasstube. Und dann habe ich mir gedacht, das ist fad, oder? Was mache ich eigentlich? Ich gehe auf Raubzüge, ich schaue, dass ich was finde. Und was tut ein Pirat? Ein Pirat geht auf Raubzüge.
Und so hast du diesen Nickname quasi selber gegeben.
Dachbodenpirat habe ich ganz, ganz toll gefunden, ja.
Und was war denn dein Traum? Also, als du diese ganzen Raritäten, Antiquitäten auf der Dachböde mit heimgenommen hast, was hast du denn damit gemacht?
Ich habe sie einfach bewundert. Es hat mich fasziniert, ja. Und die haben Deutscher eigentlich viel dazu gelernt. Ich muss dazu sagen, einige Sachen mit heimgebracht, die hat die Mama dann wieder entsorgt. Und im Laufe ihres Lebens habe ich dann immer diese Sammelleidenschaft gehabt. Und wenn wir als Kinder in Wien waren oder in der Steiermark in Graz und ich habe ein tolles Antiquitätengeschäft gesehen, habe ich immer gedacht, boah, das wäre ein Traum.
Hast du dich da beim Sammler auf etwas Bestimmtes spezialisiert? Also ich war ja jetzt auch vor ein paar Jahren noch selbstständig als Fotografin, mhm, und bin dann wirklich auf Flohmärkte gegangen und habe so Accessoires gesucht, die ich für Fotoshootings verwenden kann.
Sehr gut, sehr toll.
Hat es bei dir gerade so eine bestimmte Vorliebe gegeben?
Ich bin, das vertritt ja in der Sendung zum Beispiel, mhm, ich bin Altwarenhändler und Trödler. Nicht abwerten, dieser Begriff Trödler, weil wie du gesehen hast, du hast solche Sachen gesucht, zum tolle Fotos, mhm, machen. Ich bin kein Kunsthändler und kein Schmuckhändler. Mhm. Und für mich sind Jugendstil, Art Deco, da sind wir um 1900, in den 20er, 30er Jahren, liebe ich. Es darf auch ein bisschen älter sein, aber ich liebe auch sehr gern die 50er, 60er, 70er Jahre. Mhm. Dort sind wir schon dann im Design. Und ich liebe auch alte Blechschilder, Werbungen, Blechspielzeug, aber genauso schöne Vase, ein schönes Porzellan. Also das zieht sich schon so durch.
Wie alt warst du denn, als du das allererste Geschäft aufgetan hast?
Vor 10 Jahren.
Vor 10 Jahren.
Mhm. Jetzt verratest du Mädels, wie alt ich bin. Ich war 49.
Okay, jetzt müssen wir rechnen. Plus 10, 59. Gut. Ja. Hast du dich super kalt dahin.
Dankeschön, Sandra. Danke.
Okay, und dann, wie ist es denn im Ländle bei uns angekommen, so ein Antiquitätenladen? Ist da der Bedarf da oder sind die Leute eher so zurückhaltend? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
Also ich muss sagen, ich war ganz, ganz frech. Ich habe mir dann gedacht, komm, ich probiere das und habe ein Lokal eröffnet in Lustenau. Ganz ein kleines Lokal, also das war eine ehemalige Stickerei. Mhm. Und ich glaube, ich habe angefangen mit 3, 4 Holztruhen, 2 alte Fensterläder, 3 Kästen, die hat man mir noch geliehen zum Verkaufen, also mir nicht viel. Und auch der Standort war ziemlich versteckt. Mhm. Aber zu meiner Verwunderung finden dich die Leute. Es ist so, wie wenn du den Zahnarzt suchst, findest du oder der Schlosser. Und dann sind die Leute zu mir gekommen und die haben der tatsächlich verkaufen können. Jetzt nicht wie die warmen Semmler.
Ja,
es ist
ja
kein Lebensmittelgeschäft. Ja. Und so hat es dann Step by Step angefangen und dann auch so, dass die Leute dann dich schon anrufen. Ich habe etwas da.
Wie kommst du heutzutage an deine Antiquitäten?
Durch sehr viele Anrufe. Also durch die Sendung Bares für Rares, mhm, und durch das, dass ich das jetzt doch 10 Jahre mache, ist der Name bekannt. Und es gibt auch in Vorarlberg fast keine Antiquitätengeschäfte. Mhm. Also der Ventilator, großes, tolles Geschäft, ist in Pension gegangen. Mhm. Dann bin jetzt ich in Kennelbach und es würde mir gerne keiner einfallen. In Feldkirch der Herr Zurtau, in Blurens Wistikon. Also ist ziemlich rar im Vorarlberg, mhm, ja. Mhm. Mhm.
Bares für Rares ist jetzt öfter gefallen. Da sieht man die öfter auch im Fernsehen. Wir bisschen zu diesem Job gekommen. Wie hat sich denn das ergeben in deinem Leben?
Du wirst lachen. Ich habe nicht nur dieses mit dem Traum, also das Geschäft aufmachen, verwirklicht, ja, sondern ich habe dann immer gesehen, wenn ich Bares für alles Deutschland gesehen habe, boah, das wäre so toll. Und dann haben alle zu mir gesagt, auf dich werden sie warten. Mhm. Und Mama und Papa haben gesagt, das ist bei dir alles in Ordnung. Und dann habe ich 2019 im Sommer bei der Mama ein Mittagsschläfchen gemacht. Sie hat einen Anruf in Abwesenheit, ruft zurück und dann war Servus TV an Media dran,
ja,
und haben gesehen, sie hätten Interesse an meiner Person. Es ging um ein längerfristiges Projekt, ob ich da auch Interesse oder die Zeit hätte.
Ja.
Und dann haben sie gesehen, es ist Bares für Rares Österreich 1:1 mit Deutschland.
Ohne, dass du die beworben hast?
Nix, Universum.
Hast du das manifestiert irgendwie so heimlich?
Universum, ich hab das bestellt.
Okay, gut. Und dann bist du jetzt seit wie vielen Jahren mit dabei?
Im Oktober 5.
Im Oktober 5 Jahre. Und wie läuft denn das ab? Bist du regelmäßig zum Aufzeichner in Salzburg? Oder?
In Wien.
In Wien ist das.
Servus TV hat zwar den Hauptsitz in Salzburg, mhm, aber wir drehen in Wien, mhm, in einem ganz tollen Studio.
Ja.
Weil wenn nicht wo in Wien, eine Welthauptstadt auch der Antiquitäten.
Okay. Und jetzt erklär einmal, für Leute, die Bares für Rares noch nicht kennen, wie läuft denn das Ganze denn ab?
Ja, danke, dass du es fragst. Sehr viele Leute sagen immer, das ist gestellt oder das ist der Fake oder das ist nicht echt oder so. Zu allen Leuten ganz liebevoll, es ist absolut kein Fake. Mhm. Es ist ganz streng bei Bares für Rares. Wir Händler sind ein halber Kilometer entfernt in einem Aufenthalt-Warteraum, wenn die Expertise gemacht wird. Und wenn die Experten in die Pause gehen, kommen wir in den Händlerraum, wo wir die Sache, die Objekte, wir drehen diese oft einmal so gerne mit dem Stuhl um, tatsächlich das allererste Mal sehen. Mhm. Man läuft so gerne mit Securities mit uns um, damit wir ja nichts erhaschen können. Hat aber auch einen Grund. Erstens natürlich, damit wir nicht wissen, was gut.
Ja.
Und zweitens, was wäre das für ein Gestück oder für eine Mimik, wenn wir wissen, was da gut. Das soll eine Überraschung sein.
Stimmt, da hast du absolut recht. Das heißt, wie läuft jetzt so eine typische Aufzeichnung ab? Vom Beginn bis zum Ende der Dreharbeiten. Wie läuft denn das genau ab?
Also wir Händler haben es gut, wir fangen so um 10, halb 11, ja. Dann steht schon ein Frühstück auf dem Tisch. Wir werden geholt vom Hotel mit einem Shuttle.
Ja.
Dann geht jeder für sich in die Maske, wo wir Männer ziemlich schnell sind, was für mich ungewöhnt war. Also Schminke.
Überhaupt, ja.
Wenn die Damen, wo bei uns in der Sendung sind, brauchen ein kleines länger. Und dann haben wir einfach unsere Wartezeit, bis diese Expertisen abgedreht sind. Und dann kommen wir zu den ersten vier Händlerstücken.
Mhm.
Und wenn die abgedreht sind, kommen wir in unsere Pause. Dann werden noch einmal vier Stücke expertenmäßig gemacht. Und dann haben wir noch einmal vier Stücke. Also wir haben 8 Stücke am Tag.
Das heißt, und die Leute, die zu euch kommen und ihre Sachen schätzen lassen wollen oder verkaufen wollen, die werden, haben mit euch von vornherein keinen Kontakt. Da gibt es ein anderes Team, die Bewerbung entgegennimmt und sagt, okay, euch laden wir ein.
Anderes Gebäude, keinen Kontakt.
Okay.
Und auch die Experten, die schätzen,
ja,
sind in dieser Zeit komplett in einem anderen Hotel, haben keinen Kontakt mit uns.
Okay, wenn du jetzt so zurückdenkst, 5 Jahre ist doch schon eine Zeit. Gibt es da irgendwelche lustige oder unerwartete Momente hinter den Kulissen? War da irgendetwas?
Ja, natürlich hat man manchmal katastrophale Versprecher.
Okay.
Die kann man natürlich rausschneiden. Es macht einfach richtig Spaß, weil ich durchwegs ein positives Echo habe. Du merkst dann nach einem Jahr natürlich schon, dass mit dir was passiert, weil die Leute dich extrem kennen. Und wenn du dann in Wien bist und auf dem Flughafen kennt man dich schon oder im Lokal oder in der Straße Bar, das macht schon was mit dir, aber ich bin ein gesunder Narzisst, mir gefällt das.
Okay, und was war jetzt so das teuerste Gebot, das er jemandem geboten hat?
Ich glaube, in der letzten Sendung ist das Stück gegangen.
Mhm.
Ich sage jetzt nicht, was für ein Stück, weil ich glaube, es wurde noch nicht ausgestrahlt.
Mhm.
Und das ist für fast 20.000 Euro gegangen. Und wir haben natürlich auch schon Autos gehabt. Also der Maki, ganz ein lieber Händler für uns, der hat einen Bulli gekauft für 50 oder für 49.000 Euro.
Das heißt, wenn dir ein Stück gefällt und du siehst, so viel bietet dir da, dann nimmst du das nachher da wirklich mit heim.
Das nehme ich mit heim. Da wird ein Kaufvertrag gemacht, das ist alles legitimiert. Das zahlen wir, genau, die Leute auch immer fragen, das zahlen wir aus dem eigenen Sack. Und da bin ich auch ganz ehrlich, für das mögen mich die Leute auch in der Sendung.
Ja.
Noch einmal, ich bin nicht der Multimillionär in der Sendung und auch nicht der Kunsthändler.
Ja.
Ich bin der Trödler und Altwarenhändler. Wenn etwas für meine Richtung gut, kaufe ich es gern. Und ich bin natürlich weniger dabei bei einer Rolex-Uhr oder bei einem Schmuck.
Ja.
Aber dafür haben wir ganz, ganz tolle andere Händler.
Mhm. Und wenn wird Bares für Rares wo immer regelmäßig ausgestrahlt?
Also die Hauptausstrahlung, meistens vor der Neuerfolgener, ist immer im Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr am Sonntag auf Servus TV.
Mhm.
Aber jetzt hat man es dann auch ausgestrahlt Montag bis Freitag um 15.50 Uhr.
Mhm.
Das sind Wiederholungen.
Mhm.
Und auch am Samstag am Abend um 18.15 Uhr. Aber Hauptausstrahlung ist am Sonntag am Abend. Also ein super Programm für die ganze Family.
Markus, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Antiquitäten geredet, aber jetzt einmal allgemein gesehen, was ist denn überhaupt eine Antiquität? Was macht denn eine Antiquität eigentlich erst aus?
Es gibt einen Profibegriff dafür oder einen richtigen Begriff dafür. Eine Antiquität ist es erst nach 100 Jahren.
Okay.
100 Jahre, ab 100 Jahren, das ist ein goldiges Gesetz, fängt es als Antiquität an, wie zum Beispiel bei einem Auto, Oldtimer, ab 25 Jahre oder 30 Jahre. Sachen, die später kommt, die natürlich auch alt sind oder für junge Mädels, für die, das sind dann noch keine richtigen Antiquitäten, aber das sind Möbelstücke, Designerstücke, Kultstücke. Die wären dann einmal zur Antiquität, aber es gibt eigentlich eine Richtschnur dafür, 100 Jahre.
Okay, wow. Hast du viele solcher Dinge bei dir im Lader in Kennelbach?
Ja. Also ausgesucht, wo ich vorher gesehen habe, Altwarenhändler und Trödler, bin in keiner Weise zugemüllt.
Ja.
Also ich habe immer nur schöne Stücke
ja.
und was ganz wichtig ist für mich, nichts aus dem Internet. Mhm. Und nicht von irgendwoher bestellt, sondern das sind tatsächlich Häuserfunde aus Vorarlberg. Und da musst du doch dahinter ziehen, weil Vorarlberg ist relativ klein und wir sind ja nicht Wien.
Mhm.
Und ich habe da durchs Band wirklich tolle Stücke.
Wenn du jetzt gerade sagst, viele Stücke aus Vorarlberg, was sind denn so die besten Orte für Schatzsucher bei uns im Ländle? Hast du da irgendeinen Hotspot, einen Tipp?
Man denkt dann immer, es müssen die ganz alten Häuser sein, mhm, oder der Prägenzer Wald. Und zum Teil ja, ich gehe sehr gerne im Prägenzer Wald. Ich habe die Wälder richtig lieben gelernt, weil die haben dann super Humor. Und wenn sie die mögen, kriegst du für ihn auch wirklich was. Und du findest aber auch in Häuser, die nicht so alt sind, weil man die Sachen mitgenommen hat. Und obwohl ich mich der Dachbodenpirat nenne, habe ich lernen müssen, Bürstle schon in den Keller rein.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt mein Zuhause durchsuchen nach was Wertvollem, nach was halte ich da am besten Ausschau?
Also du schaust einmal nach alten Dingen Ausschau, aber schau auch, wenn deine Eltern vielleicht einmal oder deine Großeltern irgendeinen Stuhl, den du nicht so alt findest, aber er schaut speziell aus, nicht vortauen, lass den Schätzer anschauen. Es kann ein Designerstückli sein.
Mhm.
Nicht vortauen, zum Beispiel auch Sachen, die man nicht so kaufen würde, die aus Messing, Kupfer oder Zinn sind.
Mhm.
Weil es dann um ihr Händler. Diese Altmetalle haben momentan einen sehr hohen Wert.
Mhm.
Also Zimmersammler. Und das ist nicht abwertend zum Loacker Recycling. Oder zum Schwarzmann auf Dornbirn, kriegst du ja kurz Geld dafür.
Okay, aber so jetzt, sag jetzt einmal, 0815 Möbel, die jetzt wahrscheinlich da bei diesen großen Möbelketten kaufen, die werden sie jetzt wahrscheinlich nicht zu irgendwelchen Antiquitäten oder Schätzen schaffen.
Nein, die werden auch wirklich nie etwas wert, oder? Und auch wir Händler verkaufen eigentlich doch an die jüngere Generation, weil für die Ältere kriegen wir die Sache. Aber du darfst nicht vergessen, wer kauft bei mir? Kaufen dort ein Jüngerer, der ein Haus baut, der eine Wohnung einrichtet und für dort gewisse Akzente und Stückchen sucht. Und der stellt sich auch nur gewisse Sachen hin, die ihm wirklich taugen.
Mhm. Gehst du selber noch auf Flohmärkte und suchst oder bietest du eher deine Sachen auf dem Flohmarkt an?
Ich gehe auf gewisse Flohmärkte selber, weil so habe ich auch angefangen und habe da Kontakt mit den Leuten. Da entstanden auch andere Kontakte und oft finde ich es lieb, dass manche Leute sagen, was tust du da auf dem Flohmarkt? Du bist doch im Fernsehen. Dann sage ich, das habe ich immer schon gemacht. Bist pleite, hast kein Geld mehr, dass du da stehst. Also das musst du alles hören, das ist so.
Mhm.
Nein, ich liebe Flohmärkte. Durch den Kontakt und selber finde ich natürlich auf dem Flohmarkt auch Stückle, die wieder aus dem Land kommt.
Mhm.
Und ja.
Was war denn so das Teuerste, was du je in der Hand gehabt hast, so an Antiquitäten?
Ja, was ich natürlich zum Beispiel in der Sendung gekauft habe. Mhm. In der Sendung habe ich, das war so geil, haben wir in Kitzbühel gedreht auf einem Schloss.
Ja.
Und dort haben wir einen Außendreh gehabt, wie in Deutschland auf der Drachenburg. Und da habe ich zugeschlagen, nicht wieder stark können. Das war eine originale Skigondel aus den 50er Jahren. Kitzbühel, besser geht's gar nicht.
Ja.
Sehr wahrscheinlich ist dort der Toni Seiler, der Innauer und der Hansi Hinterseer, die hingeguckt.
Ja.
Und die wollte unbedingt, die hat mir 4.000 Euro gekostet.
Was tust du mit der, wo ist die jetzt?
Die habe ich schon vercheckt, Mann.
Okay, ich habe jetzt da im Ländle, tut man so Gondeln schon als kleine Restaurants umbauen, gell? Da kann man schon romantisch drinnen dinieren.
Richtig, die hört man sogar Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen nachdenken muss, auf Reiseschiffen.
Ja.
Hört man diese Gondeln und weil zwei reinpassen, sind das ein bisschen so Amore-Gondeln.
Ja, ja. Liegt Liebe in der Luft. Immer kreativ muss man sein. Gibt es irgendetwas, was du nie verkaufen würdest? Also gibt es irgendwas, was du da heim hast oder im Laden hast, wo du sagst, das kann jeder gerne anschauen, aber das gebe ich einfach nicht her?
Ja, das ist zum Beispiel Motorradwerbung. Das ist ein Plakat aus den 30er Jahren, wo da steht Norton, Motorräder, Ankauf, Verkauf, Reparaturstelle, Lustenau, Grindelstraße Nummer 2 aus den 30er Jahren. Das ist ein absolutes Highlight. Das wird es kein zweites Mal hier.
Ja.
Das habe ich mir sofort reingelassen, habe auch schon super Angebote gekriegt, aber das möchte ich nicht hergeben.
Okay. Und gibt es irgendwas auf deiner Bucketliste, wo du sagst, das suche ich jetzt schon so viele Jahre und da gebe ich auch nicht auf, bis ich dieses Teil gefunden habe?
Ja.
Was?
Alte, geile, entschuldige, fucking Dank. Zapfsäule.
Echt?
Ja, eine aus den 20er, 30er oder 50er Jahren. Ich bin da ordentlich motorverseucht. Diese Motorgeschichte, Automotorradgeschichte, da gehören dazu Zapfsäulen, da gehören dazu die alten E-Mail-Schilder, Werbungen für die Tankstellen wie Shell oder so. Mhm. Da bin ich ganz, ganz spitz drauf.
Hast aber auch keine Ahnung, wo die jetzt herbringen könntest?
Nein, weil das Tolle ist ja, ich meine, Koffer kannst du heutzutage natürlich durch Google und Internet alles. Mir geht es aber immer noch um dieses Gelebte, um diese Philosophie und diese Geschichte dazu haben. Und lieber habe ich noch keine, bevor ich irgendwo irgendwas kaufe. Mhm. Ich möchte sie wirklich bei uns wo finden. Am liebsten in einem alten Stadl, wo sie einfach schon 80 Jahre in einem Eck drin steht.
Wer weiß, vielleicht hört das jetzt irgendjemand und meldet sich bei dir. Man weiß es nicht.
Kriegt von mir dazu eine Kiste Bier.
Ja, super. Wie schaut es denn jetzt aus? Du hast ja vorhin gesagt, zu dir kommen Leute einkaufen, die vielleicht ein Haus gebaut haben, die Akzente setzen möchten. Wie schaut es mit Jugendlichen aus? Sind die heutzutage noch für so Retro-Sachen zu begeistern oder eher weniger?
Doch, und das macht mir persönlich wahnsinnig Freude. Ich habe mir zuerst gedacht, da kommt auch noch diese Sammler oder diese Antiquitätenfreunde von älteren Generationen, die auch kommt, aber sehr viel Junge. Mhm. Und die Jungen suchen eine alte Bank. Die Jungen suchen ein Garderobe aus den 50er Jahren. Mhm. Die Jungen suchen zu einem total modern eingerichteten Wohnungsbereich einen uralten Tisch, weil es ihnen optisch gefällt und weil sie auch wissen, dass die Qualität wirklich besser ist, entschuldige, wenn ich sage, wie aus den ganz großen Einkaufshäusern, diese Möbel werden da keine Wertsteigerung haben, die weißt eh, die kannst du nach 10 Jahren kannst du verschenken oder vertauen. Und wie gesagt, auch ich daheim bin super modern eingerichtet und habe keine Akzente, bei mir ist nicht alles alt. Und wenn jetzt du eine super geile Küche hast, aber dein Tisch ist einfach 150 Jahre alt und die Stühle dazu oder die Lampe, und da kommen die Jungen und suchen diese Sachen gern aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Und was sie auch mögen, wir Händler sagen Fabriksdesign. Das sind aus deiner alten Fabrik die Spinde, die Werktische, die Beleuchtungen. Solche Sachen mögen sie auch gern.
Hast du nicht irgendwann alles gesehen? Ne? Also ich meine, es kommt ja nicht mehr neues Zeug nach. Ist es nicht so, dass irgendwann so der Punkt ist und sagst, okay, das Ländle bietet nicht mehr, oder ich finde einfach da nichts mehr.
Nein, das gibt's gar nicht. Ich kriege dann wieder ein Stückchen, wo ich keine Ahnung habe, wie ich es einschätzen soll, wo ich vorher noch nie gesehen habe. Irgendeine Art Möbel, irgendeine Art Lampe und so. Du hast schon was richtig gesehen, aber ich glaube, das braucht noch einmal gute 50 Jahre, keine 100 Jahre mehr. Dann wird es wirklich schwierig. Weil dann sind die letzten alten Häuser auch gefallen. Mhm. Es gibt ja schon die alten Kinos nicht mehr. Mhm. Es gibt diese alten Fabriksgebäude nicht mehr. Mhm. Wenn sie noch stand, hat man sie relativisiert, dann sind sie komplett umgebaut worden. Und auch die jüngere Generation in Montafon oder die Wälder, die junge Generation bauen ja auch neu. Also das verschwindet dann natürlich schon. Mhm. Aber noch findet man es auch.
Wenn wir uns jetzt an Menschen richten, die so in den 80er geboren sind, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ich meine, ich habe früher Schallplatten daheim gehabt, vielleicht einen Walkman, Discman, eine Lavalampe, Didelmausblätter. Wird das irgendwann...
Liebesbriefe geschrieben?
Ja, natürlich.
Oh, cool.
Wird das irgendwann auch mal was wert? Oder?
Mit Sicherheit.
Schon?
Mit Sicherheit. Wir haben heute ein paar Stückchen schon angeschaut. Mhm. Und zum Beispiel diese Star Wars-Figuren, ein Walkman, Nintendo, Spiele, Sega. Hätte man sich vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht gedacht, dass es einmal einen Wert hat.
Ja.
Und da komme ich auf etwas ganz Spezielles, habe ich aber heute nicht dabei gehabt. Pokémon-Karte.
Oh, meine Tochter. Ich glaube, wir haben über 2000 Pokémon-Karte da.
Passend bitte auf, wenn der Pokémon-Karte hat. Ja. Das habe ich selber lange nicht gewusst. Da gibt es zum Beispiel in Wien ein Geschäft, der handelt weltweit mit Pokémon-Karte, macht Schätzungen. Mhm. Und jetzt hebt ihr fest, du kannst für eine spezielle Pokémon-Karte 30, 40, 50.000 Euro kriegen.
Tschüss, Kredit von der Wohnung. Okay, das nehme ich mal zu Herzen. Also diese Karten werden nie in den Müll geschmissen, da warten wir jetzt einfach schön.
Und wie du so lieb gesagt hast mit dem Titel und so, irgendwann gutes, kultige Snoopy zum Beispiel. Oder wenn man das Snoopy hernimmt. Ja, der war eine Zeit lang. Aber wenn du jetzt ein originales Snoopy findest oder Disney-Figuren aus den 60er, 70er oder Donald oder der Mickey, Daisy natürlich, Damen, nicht vergessen. Mm-hmm, ja.
Oder die ganze kleine Kinderüberraschungsfigüre, da hat sie auch zum Teil welche gern, die sind richtig viel wert.
Genau, ganze Sammler-Communities.
Jetzt, wenn wir gerade übers Schätze reden, wie hilfst du dir beim Warenwertschätzen. Ist das einfach schon eine Erfahrung, die du hast? Oder wo holst du dir einen Richtwert, sagst, okay, das...
Ja, ich liebe das, das so, fragst du, so siehst du wieder, wie menschlich das ich bin. Natürlich muss ich genauso mal nachrecherchieren und googlen. Ja, viel weiß ich aus Erfahrungswert. Mhm. Andere Sachen muss ich genauso selber recherchieren. Und das dritte Standbein ist mir sicher Hilfe auch wiederum, die Sendung Bares für Rares, weil ich sehr viele Experten und Händler kenne, die ich natürlich auch nachfragen kann. Weil das Gebiet ist so allumfassend, du musst dir vorstellen, Antiquitäten, wenn du ein Stückchen hast und du gehst mit dem ins Dorotheum nach Wien und du hast ein Möbelstück, da kommt ein Experte für Möbel. Der weiß aber nichts über Keramik oder weiß nichts über Militaria oder der weiß nichts über Porzellan. Da gibt es für jedes Gebiet gibt's einen Spezialisten und du als Händler kriegst schon mehr Allgemeinwissen wie natürlich ein Laie, aber du weißt nie wirklich alles. Macht's aber auch spannend.
Okay. Und jetzt noch ein Tipp, weil das Ländle doch sehr, sehr gerne auf Flohmärkte geht und auch sehr gerne Sachen verkauft. Was ist so der Renner auf der Flohmärkte? Also was geht immer am besten, deiner Meinung nach?
Auf der Flohmärkte, man muss weiter ausholen. Die Flohmärkte sind eigentlich entstanden, wirklich als Flohmärkte. Das ist in Wien, ich glaube im 18., 17. Jahrhundert entstanden, dass die Leute ihren Hausrat verkauft haben. Und das ist mir viel wichtig, dass ich immer sage, diese Leute haben eigentlich den Flohmarkt entwickelt und Altwaren und Antiquitäten sind dann halt ein bisschen später dazugekommen. Ein richtiger Tipp, auf dem Flohmarkt verkauft man eher Sachen, die nicht allzu teuer sind, die man günstig anbietet, weil das erwartet auch der Flohmarktgänger, dass er ein Schnäppchen machen kann. Und wenn Damen oder jüngere Damen auf den Flohmarkt gehen, nennen sie halt Klamotten mit, nennen sie Tupperware mit, ihre Sachen, die sie verkaufen möchten, unbedingt auch machen, weil eine andere Mama oder eine andere Frau hat wieder eine Gaude. Und wir Altwarenhändler probieren dann halt auch gewisse Stücke zum Verkaufen. Und wie gesagt, da nehmen wir natürlich auch nicht diese überteuerten Stücke mit, sondern das, wo wir so ein kleines Gefühl haben, das könnte jetzt gefragt sein.
So für jeden Sack, oder?
Für jeden Sack. Ein kleines Blechspielzeug, ein kleines Holzkästle, Holzkistle, so durchspannt.
So, jetzt haben wir genug über Antiquitäten und Flohmärkte und so geredet. Jetzt interessiert mich ein bisschen an Schwung aus deinem Leben. Was war denn so deine allererste Schallplatte, die du gehört hast als Teenager? Erinnerst du dich da noch dran?
Ja, natürlich.
Wer war das?
Das war der Limal.
Limal, okay.
Und Ketchagugu.
Okay.
Und ich habe gleich direkt in den 80er Jahren bin ich zum Friseur gefahren mit dem Bravo, wo der Limal abgebildet war und haben wir diese Frisur machen.
Ja, yeah. Hast du keinen Fokuhila gehabt?
Fokuhila, absolut. Und schwarz-weiß gefärbt, nicht schwarz-blond, schwarz-weiß.
Ja, nicht schlecht, hast polarisiert damals schon. Und die erste CD, die ist ja ein bisschen später gekommen, die ist jetzt mittlerweile, glaube ich, so knapp über 40 Jahre alt. Was war da in deinem Repertoire oder warst du nicht so der CD-Loser?
Ich glaube, die Bösen Onkels.
Böse, okay, so rockig, so Rebellion ein bisschen.
Natürlich.
Okay, und so die Partyszene früher war jetzt doch ein kleines...
Ich kann dir gleich aufzählen, wenn du möchtest.
Ja, okay, ich sehe schon. Also, erzähl.
Das war der Wintergarter, das war das Iseda in Bregenz, das Huber natürlich zu Lustno und der Sender.
Oh, krass. Also ich habe immer nur in die blaue Sau gehen dürfen. Alles andere war irgendwie zu weit weg. Und mir hat immer der Papa gefahren, weißt du? Ich habe fuhren dürfen, ja, aber der Papa fährt mich an und er holt mich wieder ab.
Richtig, und jetzt pass mal auf. Ich war 11 Jahre an der blauen Sau an der Kasse.
Nein.
Du hörst bei mir der Eintritt zahlt.
100 Pro.
Und weißt du, was du gar gesehen hast?
Was?
Wir haben in den 80er Jahren extrem viel zum Vorgang gehabt. Nicht so viel Kohle. Man hat gestoppt, man ist gelaufen, man ist mit dem Moped gefahren. Und seit es die blaue Sau nicht mehr gibt, das war ja eine reine Jugenddisco, ist nichts mehr im Land. Es gibt keine Jugenddisco, es gibt keine...
Es war denn schon wie lang noch auf 14. Enjoy, Nachtschicht und so. Aber das hat sich halt alles nicht lang gehalten.
Ich rede mit den Jungen, die treffen sich privat, die sind im Keller. Die haben wirklich nicht mehr diese vielen Möglichkeiten.
Ich kenne sogar Jugendliche, die bis heute noch nicht einmal in einer Disco waren. Das ist eigentlich unvorstellbar. Gell?
Wir haben was vergessen, der Club 3000.
Wo war der?
In Bregenz.
Meine Güte, jetzt muss
das
ich gerade überlegen.
Das war natürlich rein Hardrock mit dem August.
Ja.
Und das Tolle war, im Club, Tanzen war für Männer in der Hardrock-Szene unmännlich. Aber wenn ein brutaler Hase in einem Minirock auf der Tanzfläche war, haben sie alle getanzt.
Echt? Aber ihr habt ja eher Headbanging gemacht, oder? Da hat man einfach nur den Kopf hin und her geschleudert.
Auch, ja.
Ich hab, weißt du, was ich immer so gefeiert habe? In der Blauen Sau die Single-Partys. Das waren einfach die legendärsten Partys. Du hast ja so eine Zahl gekriegt, die hast du ganz stolz auf die Brust geklebt.
Ja.
Und dann waren überall so Zertele, wo du es fühlen können hast. So, keine Ahnung, mir ist besonders an dir aufgefallen, das Lächeln, die Haare. Und dann, das würde ich mit dir am ersten Date machen. Und dann hast du es beim DJ abgegeben.
Beim DJ hast du es abgegeben. Bei der Kasse hast du die Zettel, bei mir hast du die Zettel mitnehmen können. Ja. Dann hat es noch ein Glücksrad hier und. Man hat sehr viele Partys gemacht.
Und dann war da oben so ein Bildschirm und dann ist Dings, wenn da jemand einen Brief geschrieben hat, ist deine Zahl aufgeploppt und dann bist du alle, hast voll stolz diesen Brief geholt, das war schon cool.
Wenn ich da was Kurzes sagen darf, diese Jahre, die ich da geschafft habe, die waren so toll, weil die Buben später, aber die Mädels sind meistens mit 13, 14 schon gekommen.
Ja, das stimmt.
Sehr früh, die Eltern haben es erlaubt und dann, wenn sie 16 waren, haben sie zu mir gesehen, Schwind, sie haben die 3 Jahre angelogen und ich ganz überrascht, das gibt es ja nicht, habe ich gesehen. Aber was ist da passiert? Die sind auch in die Schule gegangen, sind dann auch in die Lehre gekommen, haben das erste Mal geschmusert, Liebeskummer gehabt, haben dann den Führerschein gemacht. Also die sind dann wirklich ihre ganze Jugendzeit von 13 bis 18 sind die in die Blaue Sau gegangen.
Ist so.
Und jedes Jahr kommt ein neuer Schub an Generationen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Leute das du durch das kennst.
Und der Lupo hast du sicher auch kennt, der Türsteher.
Der Lupo und war Geschäftsführer und Türsteher und der Chris Manasek, der Bodybuilder. Beides schon Jugendfreunde. Und der Lupo ist mit mir in die Volksschule.
Ja.
Und weil ich der Kleinste war, hat er mich 4 Jahre beschützt.
Na, schön.
Aber ich habe ihm dafür meine Jause geben müssen. Die hat er mir 4 Jahre weggegessen. Und danke, dass du es erwähnt hast, wenn ich das in der Sendung darf. Meine Hand auf mein Herz für beide, weil sie leider verstorben sind. Und für mich unvergessen, weil ich eigentlich einer von der Weiner jetzt noch bin, von der Blauen Sau.
Ja, hoffentlich noch ganz, ganz lange. Gell? An das denken wir doch jetzt gar nicht.
Danke.
Super. Markus, immer denkt, wir machen noch ein bisschen was Lustiges zur Auflockerung. Und zwar habe ich mal ein paar Geschichten rausgesucht aus den 80er und 90er. Und wir machen daraus ein Fakt oder Fake. Okay? Ich erzähle dir jetzt einfach so kuriose Fakten über Gegenstände oder über Trends aus den 80er und 90er. Und du musst raten, ob die wahr oder gefaked sind.
Puh.
Probieren wir es mal. Okay?
Okay.
Also, die VHS-Kassette konnte nur maximal 60 Minuten an Filmmaterial speichern. Ist das Fakt oder ist das Fake?
Das ist richtig.
Ganz sicher? Jetzt denkt er, jetzt rattert es.
Doch, ja, ich denke.
Nein, ist Fake.
Okay.
Die konnten sogar bis zu 240 Minuten speichern.
Echt? Ja, siehst du, ich habe es nicht mehr gespeichert.
Dann hat es LP-Modelle gegeben, die waren sogar noch länger. Also du hast noch mehr aufgebraucht.
Okay.
Was war deine erste VHS-Kassette?
Meine erste VHS-Kassette? Welche Musik das dann war?
Nein, was du vielleicht im Fernsehen aufgezeichnet hast auf die VHS-Kassette?
Ah, das ich selber nicht. Mein Papa war ein leidenschaftlicher VHS-Kassette-Filmer, der hat das Zeug gemacht, ja.
Mhm. Okay, ich habe noch daheim eine, wo Glücksbär hieß draufsteht. Also.
Ehrlich?
Ja. Cool. Gut, los geht's mit dem zweiten Fakt oder Fake. Pac-Man, dieses Männle, war früher eigentlich erst als Puckman bekannt. Dann ist er umbenannt worden, um Vandalismus an den Arcade-Maschinen zu verhindern. Ist das Fakt oder Fake?
Also für mich ist Pac-Man das Richtige, weil ich kenne es nicht anders. Ob ich da richtig oder falsch liege, ist mir jetzt eigentlich auch egal, aber für mich ist Pac-Man.
Es ist tatsächlich so, dass der Pac-Man früher Pac-Man geheißen hat und die Leute haben Angst gehabt, dass man das P in ein F ändern könnte.
Ja.
Ich sprich das Wort jetzt nicht aus, wie Pack mit F sich anhören würde.
Ja,
und deshalb haben sie dann einfach Pac-Man genannt.
Ich habe das mein Leben lang unter Pac-Man drinnen. Und wenn ich etwas nicht weiß, habe ich wieder was dazugelernt.
Ja, siehst du. So, nächster kurioser Satz. In den 80ern wurde behauptet, dass das Spielen von Videospielen das Sehvermögen verbessern könnte. Ist das ein Fakt oder ein Fake?
Das ist ein Fake.
Ist tatsächlich ein Fakt.
Also ich liege ja nur falsch.
Eine Studie hat nämlich damals in den späten 90ern und frühen 2000ern gezeigt, dass actionreiche Videospiele wirklich das Sehvermögen in bestimmten Bereichen verbessern können.
Also unglaublich.
Ich hoffe, das hören die Kinder jetzt nicht, weil sie zu den Eltern und sagen, schau, Sandra hat gesehen.
Vor der Glotze hocken, weil mein Papa hat ein Leben lang gespielt und der hat sich dann irgendwann einmal die Augen lesen müssen.
Ach Gott, aber das liegt wahrscheinlich am Handy oder am Laptop oder so. Ja, und Michael Jackson war der erste Künstler, der einen Musikvideoclip auf MTV hatte. Ist das Fakt oder Fake?
Ich glaube, dass es Fake ist.
Das ist wirklich Fake. Der erste Clip auf MTV war nämlich von den Buggles. Video killed the radio star.
Ah, oh, Video kills the genau. Radio star.
Jawohl.
Geil, das waren die Ersten.
Das waren die allerersten, die über MTV ein Musikvideo gestreamt haben.
Wow, mhm. Kultlied.
Und Michael Jackson ist dann mit Billie Jean erst später dazu gekommen.
Mhm.
Cool. Das war's noch nicht.
Ich bin auch mal richtig kläger, Mann.
Ja, du, wir können uns steigern. Aber ich denke mal, beim nächsten Quiz, da hast du es schon drauf, okay? Ich habe mir gedacht, wir machen noch ein kleines Geräusche-Quiz aus den 80ern und 90ern. Du hörst jetzt von mir typische Geräusche und ich bin gespannt, ob du noch weißt, was das war.
Boah, bist du streng mit mir, Mann.
Na komm, ich bin easy. Easy going. Also, bist du bereit?
Also du, ein Geräusch und die sollst wissen, was es ist.
Genau, ich spiele das jetzt vor, du hörst es in den Kopfhörern und dann siehst du mir, was du denkst, was es sein könnte, okay?
Tonband. Drucker.
Hm?
Fax.
Hm? Und hast du noch, dann löse ich auf.
Etwas, wenn man spult und der wieder stehen bleibt.
Es ist ein Diskettenlaufwerk.
Ein Diskettenlaufwerk.
Wenn es schaffert.
Okay. Wenn es schaffert. Okay.
Es ist wirklich schwer. Also, ich meine, wir haben das alles noch miterlebt. Aber wenn man das dann so hört.
Aber nein, ich finde es cool. Wie gesagt, wenn man etwas nicht weiß, ich finde es cool. Das ist höher.
Und es gibt aber wieder so ein Flashback. Ja, da denkst du, ah ja, stimmt. Das habe ich auch daheim gehabt. Okay, nächstes Geräusch.
Fax.
Fast.
Fax, Telefon.
Ein altes Modem. Wir haben uns versucht, damals über das Modem ins Internet einzuwählen.
Mein Gott, und Vater, ja.
Und wehe, du bist da versehentlich ins Internet gekommen. Das war schweineteuer.
Das war richtig teuer.
Oh. Es hat ja früher so AOL-CDs gegeben. Die waren hin und wieder in so Zeitschriften. Und dann, wenn du dir mit heimgenommen hast, hast du eine gewisse Anzahl, so 5 oder 10 Minuten Internet gratis geht.
Das weiß ich nicht mehr. Echt? Das kann ich mit denen
okay.
Nicht
mehr. Das war früher da so. Das war voll cool. Aber dann hat er schon ein Abo abschließen
müssen. Ich weiß, dass unsere Eltern das Telefon abgesperrt haben mit einem kleinen Schloss, damit ich telefonieren können. Und wenn bei einer Freundin angerufen hast, dreimal hat der Vater gesagt, wenn du nochmal anrufst, dann ist es ein Donnerwetter. Ja.
Oh je. Okay, nächstes Geräusch.
Also das ist Kassettenrekorder Spule.
Nein. Wir haben es vorhin schon gemacht. Hier im Studio. Du hast gesagt, boah, ist das geil, ich will es auch haben.
Ich will das geil, ich will es auch haben, haben wir gesagt.
Aha. Was haben wir gemacht vorhin im Studio? Du hast es voll gefeiert. Ich spule es ein.
Polaroid.
Ja.
Foto. Fertigbild.
Kamera.
Ja.
Genau. Oh, das war der Hoso-Legendär, oder? Die schon ein kleiner Bildle.
Mega. War damals schon teuer. Mhm. Und ich glaube, die neue Version sind auch richtig teuer.
Also ich weiß es nicht auswendig, was es kostet. Aber da ist ein Film für 20 Fotos drin und es kostet halt, ich glaube, fast 20 Euro. Und das Problem ist, die Bilder wären nicht alle was. Also,
nee, die wären nicht alle was. Das ist richtig, ja. Und damals war es kultig. Aber ich finde es auch jetzt lässig, wenn man so besondere Momente festheben will. Oder man ist auf einer Hochzeit und
ja.
Es ist.
Und du kannst nicht mehr 100.000 Filter drüber legen, oder? So, dass du nachher ausschaust wie ein anderer Mensch. Sondern das ist einfach in dem Moment so festgehalten, wie es jetzt gerade war.
Ja.
Und ich habe meiner Tochter aber so eine Instax Polaroid-Kamera gekauft, damit sie einfach.
Ja, da geht's gut.
Aber sie nutzen es nicht. Die Kinder von heute nutzen das nicht. Es war ja schon am Anfang spannend, weißt, wenn ein Geburtstag war, haben sie Fotos gemacht und sie reingeklebt, aber die Begeisterung lässt halt brutal schnell nach.
Weißt, wir haben heutzutage, sobald etwas ein bisschen komplex ist, oder vor allem, vielleicht sage ich es richtig, ein kleine Zeit braucht, uninteressant. Heute muss alles hektisch, schnell, heute muss alles wie eine Pistole gehen.
Aber ich denke, es kommt wieder. Das ist so, ja, Und man hat einfach viel zu viel von allem. Weißt, man ist zu schnell abgelenkt,
richtig,
oder?
Ja.
Früher hast du das Ketten, hast die Wochen, Monate lang dran ergötzt. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie so, es kommt ständig was Neues auf den Markt und ja.
Lebensphilosophie, ich denke mir oft, erwische mich wieder, dass ich an Sachen denke, die ich gern hätte.
Mhm.
Man sollte viel mehr mal dran denken, was man hört.
Was habe ich schon daheim,
was
oder?
Was kann ich eigentlich schon alles? Dann kommt man drauf, wie rieche ich das mal.
Es ist so.
Kann.
Es ist so. Und vielleicht kennst du dieses Geräusch auch. Vielleicht hast du es auch daheim, Kit.
Es ist vom Nintendo, vom Spieler.
Vom Gameboy, wenn man
ihn
schaltet.
Der Gameboy.
Ja, Tetris, das war einfach die Legende, oder? Ach Gott, und warte
du
mal.
Hast du es geliebt, gell?
Ich habe es voll geliebt. Ich liebe es auch heute noch. Also ich muss echt sagen, wenn ich meiner Tochter was vererbt habe, dann ist es so, oder weitergehen habe, dann ist es so die Leidenschaft fürs Zocken.
Ja, weißt du, was ich gestern am Nachmittag gespielt habe?
Was?
Eine Stunde Super Mario.
Ja, wir haben alle Super Mario-Spiele daheim. Alle, also außer Golf. Das finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Es gibt ja von Super Mario so Golf. Aber sonst, wirklich, es gibt nichts daheim. Wir haben die ganzen Mario Kart-Spiele. Wir haben alle Super Mario Partys daheim. Dann hat es ja auch die neue jetzt gegeben mit 3D Super
ja,
Mario.
Ja, es hat natürlich wahnsinnig entwickelt.
Also,
aber ganz eine kurze Frage bei Mario Kart.
Ja.
Welcher Charakter bist du?
Ich bin dort immer der Shy Guy. Ich finde den so cool.
Der
Shy
Guy ist so
cool. Du bist der Yoshi. Ja, ja, nein, ich bin immer der Shy Guy. Ja, aber ich liebe es. Und es gibt ja auch im Ländle, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, es gibt im, ich glaube, im Felkircher Kino, im Guck, glaube ich, heißt das, ich bin jetzt nagelmäßig fest, gibt es jeden Freitag Abend so Super Mario Kart Spielsession.
Da kann wo man gegeneinander spielen kann und so.
Ja, auf der großen Kinoleinwand.
Ah, wie geil ist das?
Am Nachmittag für Kinder und am Abend halt ab 16 für Erwachsene. Also das ist richtig cool.
Ah, das muss ich dann auch schauen.
Jeden Freitag kann sie das richtig lässig. Also der Tanne Moscher denkt, vielleicht überrasche ich meine Tochter mal damit.
Na, die werden die Hütte sich rennen nach der Sendung.
Markus, weil es so viel Spaß macht mit dir.
Danke.
Spielen wir jetzt gerade ein kleines Word-Rap-Quiz. Okay. Das funktioniert so, du kriegst jetzt von mir typische Begriffe aus der 80er und 90er und du haust mir einfach dann direkt deine Gedanken dazu aus.
Mhm.
Frei Schnauze, was da dazu einfällt.
Mhm.
Schlaghosen.
Schlaghosen erinnern mich eher an die 70er, ja.
Mhm.
Und, aber ich kann mich natürlich daran erinnern, weil der Vater und seine Kollegen, meine Onkel und so, die haben alle diese richtig geilen Schlaghosen auch gehabt.
Du hast nie welche angezogen?
Wir haben als Kinder tatsächlich noch welche gehabt.
Ja.
Ich glaube, so in der ersten, zweiten Klasse Volksschule haben wir, ich habe so gerne Fotos, haben wir gehabt. Ja.
Meine Mama hat mir damals auch ihre Schlaghosen vererbt. Also da sind wir teilweise dann wirklich in der 80er damit umeinander gerannt.
Schlaghose und dann im Herbst und im Winter noch dazu ein gestrickter Pullover von der Mama. In zwei, drei Farben. Ja.
Kaugummiautomat.
Ja, Kaugummiautomat ist ein Traum. Und ich habe sechs Geschwister gehabt und wir sind einmal zu Lust noch Gasthaus Linde. Das war ein Vierer Kaugummiautomat. Und dort haben wir einen Schilling reingeworfen und irgendwie war der kaputt und hat nicht mehr aufgehört. Und da haben wir alle unsere Säcke gefüllt. Das war ein richtig Highlight.
Und das hat uns damals gar nicht gerusert, oder? Die ganze Kaugummi ist auf einem Hufer in dem Automat. Wir wissen gar nicht, wie lange die Dinner gelegt sind.
Das hat nicht gerusert. Man hat einen Kaugummi unter den Tisch geklebt und eine Stunde später wieder weitergekommen.
Weh. Und wie oft hast du deiner Angebeteten dort schon so einen Kaugummi-Automaten-Ring mitgebracht? Hast du sowas
ist
gemacht?
Ist das lieb, dass du es fragst, weil das habe ich wirklich gemacht. Also ich habe den total wertlosen Plastikring mit irgendeinem Plastikstor, den habe ich so gerne noch geputzt vorher. Und ich glaube, zweimal habe ich den damals als Kind, einem anderen Kindermädchen tatsächlich geschenkt.
Oh.
Und hat aber nichts genützt.
Nicht? Hat sie den nicht wollen? Ach Gott, hey. Haben das Schleicher früher auch so getanzt?
Ja.
In der Schule, gell, haben wir das gemacht. Also bei mir war das damals in der Volksschule, glaube ich, auf der Skiwoche.
Nein, in der Schule kann ich mich nicht an Schleiertanz erinnern, da haben wir geflashlert.
Oho.
Aber in der 80er Jahre, wenn wir dann mit 15, 16 probiert haben und dann auch reingekommen sind ins Hub oder so in die Diskothek.
Ja.
Natürlich hat man einen Schleier getanzt.
Oh, war schon so
erstens
die erste Annäherung.
Erstens romantisch, annähernd, und man hätte nicht tanzen können müssen.
Da hast du absolut recht. Sticker-Album.
Sticker-Album habe ich selber weniger gesammelt. Aber Sticker-Album kann ich mich erinnern, der Papa hat natürlich die ganze Fußball-Weltmeisterschaft und das gesammelt. Das waren Panini. Und ich glaube, dann hat so diese Kinder-Sticker-Albums-Gier. War ich aber selber persönlich nicht so ein Sammler.
Gibt es heute noch Sticker-Albums, die sehr viel wert sind? Fällt dir da gerade irgendetwas ein?
Absolut, absolut. Mhm. Ich glaube eher im Sportbereich.
Okay.
Und weltweit gibt es diese Sticker-Albums. Da gibt es natürlich in Amerika mit Footballspielern, die können horrende Preise erzielen. Und auch bei uns da natürlich auch wieder die Fußball-Weltmeisterschaft oder Sportsachen. Vielleicht auch in anderen Bereichen, was jetzt nicht
so okay. Weit. Punks.
Punks hat man früher noch gesehen.
Gell, wo sind die?
Die sind komplett verschwunden. Also die Punks waren in Bregenz und in Dornbirn und ein Punk ist damals berühmt worden, weil der den Fehler seines Lebens gemacht hat und Schnorrer nicht gehalten hat. Den haben sie, glaube ich, im Radio Vorarlberg interviewt und der hat gesagt, dass er 3000 Schilling macht im Tag, oder? Wenn er schnurrt. Was steht da? 10 Schilling, da 20 Schilling,
ja,
oder?
Ja, summiert sich.
Und die waren tatsächlich noch Feldkirch, Bregenz, kann ich mich erinnern, und in Dornbirn.
In Dormen waren sie beim Kulturhaus dort immer. Dort waren die ganzen Punks versammelt.
Dort waren die ganzen Punks, wenn sie ihre Ladies dann im Halsband mitgenommen haben. Und damals, weil du das so lieb siehst, Punks, Moods, Popper, diese Szene hat dort existiert, ja.
Ja, ja, das hat mich schon interessiert, wo die heute sind. Gibt das überhaupt im Land noch Punks?
Nein, ich habe also kaum viel unterwegs, ich habe keinen Punk
mehr gesehen. Ja. Die waren wie von der Bildfläche verschwunden plötzlich. Mhm. Dr. Sommer?
Dr. Sommer ist halt der von Bravo.
Ja.
Um Gottes Willen. Aber ich glaube, den Dr. Sommer hat noch etwas toppt im Bravo. Das war Frag den Dieter. Da haben die Jugendlichen den Dieter Bohlen fragen dürfen.
Echt?
Ja, ganz krass. Und der Dr. Sommer, der hat ja, also meiner Meinung nach, also das war schon...
Was hätte deine Frage sie können als Teenager?
Wie kann ich ein Mörtle aufreißen, obwohl ich noch kein Moped und Kaut habe?
Okay, das war eh harmlos. Also, vielleicht mit einer Bauchtasche?
Bauchtasche habe ich tatsächlich verwendet, aber das hat mit mir eher mit dem zum Tun gehabt, dass ich schon mit 15 ins Fitnessstudio gegangen bin.
Oh, Maschine.
Und dort haben wir im Bodybuilding-Bereich und so diese Bauchtasche noch gern gehabt. Und ich habe jetzt noch Bauchtasche, aber trage sie...
Aha.
Über die Schulter.
Aha. Ja.
Also cool an die Zuhörer. Cool. Über die Schulter.
Aber die kann man heutzutage schon noch tragen, oder?
Ja, ich träge sie nicht mehr.
Okay. Mhm. Gut, und weil wir jetzt schon so oft über Auto und Moped geredet haben, was war denn dieses allererste Auto in der Jugend?
Mein allererstes Auto war ein VW Käfer. Und es war ein 80er Baujahr. Im Sommer unerträglich warm, im Winter eiskalt, dass du mit Handschuhen und mit Kappa gefahren bist. Und an alle VW-Nostalgiker, weil ich liebe Oldtimer. Ich muss immer lachen, wenn ein Junge sich einen VW-Käfer nimmt, ein Alter, dann meint er, alles ist kaputt. Die Bremse ist kaputt, die Schaltung ist kaputt, das Lenkrad ist kaputt. Nein, das ist bei dem Auto so.
Das gehört einfach so. Hat man Muckis braucht zum Lenken und alles. Ja. Und Moped gefahren bist du auch?
Ja, leidenschaftlich. Also mit Moped angefangen und fahre bis heute auf den heutigen Tag Motorrad. Die haben mir gerade wieder ein nagelneues Motorrad gekauft. Und mit dem Moped haben wir angefangen mit 50 Kubik. Und ich habe einen Zündab gehabt. Und damals, wie alle aus meiner Zeit, Zündab, Sachs, Ultra, KTM, Herkules, das waren Highlights. Und wir haben dann, wenn wir 18 geworden sind, automatisch diesen Motorradführerschein gekriegt.
Mhm.
Und sind natürlich dann sofort auf ein schweres Motorrad geguckt.
Und wie oft hast du mit deiner Moped schieben müssen?
Tatsächlich mehrere Mal, weil du hast dir ein Moped gekauft. Das war ein unglaubliches Geld, was es kostet hat. Ich glaube, meine Zündab hat 19.900 Schilling im Angebot gekostet und das mit 15. Aha. Ich bin 3 Sommer lang Rasenmäher gegangen an den Öpfel aufgenommen, damit ich die Anzahlung machen kann. Und man hat den tatsächlich ab und zu geschoben, weil man ist eigentlich permanent auf Reserve gefahren.
Cool. Markus, wer jetzt einen Blick in dieses Geschäft werfen möchte, wo genau bist du, wen hast du offen?
Ich habe Freitag Nachmittag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag Vormittag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Und mein neues Geschäft ist in Kennelbach, St. Antonisweg 19. Man denkt sich, es war Kennelbach, aber die Verbindung ist sehr gut, weil vom Weidachknoten sind es 3 Minuten und Autobahnabfahrt Lautrach-Wolfurt sind 3 Minuten. Und ich beziehe da in Kennelbach den ganzen Bregenzer, Wolfurter, Schwarzacher Raum. Und das erstreckt sich natürlich auch im Vorderwald und Bregenzerwald.
Perfekt, dann freuen wir uns vielleicht einmal bei dir vorbeizuschauen. Das würde mich auch sehr persönlich interessieren, was du da so ausgestellt hast in deinem kleinen Museum da.
Dankeschön, ich liebe es, weil die Leute, wenn sie zu mir ins Geschäft kommen, merken sie gleich einmal, es ist keinerlei, dass du was kaufen musst oder Kaufpflicht, ja. Weil der Austausch, ein Kaffee trinken, ein Blauschauen über alte Zeiten, das ist genauso geil und oft erfahren die Leute etwas von mir. Und wie gesagt, aber als Händler von Bares für Rares, das meinen viele Leute, was der Schwinzi. Auch nicht alles und kann immer wieder was dazulernen.
Super. Ja, lieber Markus, jeder Gast bei mir im Studio darf sich natürlich zum Schluss der Sendung einen Song wünschen. Und was darf ich dir da aus der 80er oder 90er für einen Wunsch erfüllen?
Ich hätte gern Right Here Wedding von Richard Marx für meinen Schatz und für alle Frauen, die mich lieben.
Oh, schon mehrere, oder wie?
Das war jetzt einfach ein schöner Satz.
Okay. Schätzle, nimmt es hoffentlich nicht persönlich. Schön, dass du da bist.
Ganz eine tolle, coole Freundin.
Lieber Markus, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und wir sehen uns bei Bares für Rares. Und für euch und fürs ganze Ländle und für dich jetzt Richard Marx hier mit Right Here Waiting.
Vielen Dank.
Oceans apart.
Unsere Vorarlberger der Woche. Spannende Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+.